Diese Folge wird von der EICMA unterstützt, der weltweit bedeutendsten Zweiradmesse in Mailand.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir hatten ja schon länger keine Folge mehr mit Fokus auf Technik, aber mittlerweile ergeben sich viele Themen ja zum Glück fast wie von selbst. Zum Beispiel, wenn der Kollege René Correra einen Vergleichstest mit automatisierten Getrieben fährt.
Richtig.
Hi René.
Ja, hi Ferdi.
Schön, dass du mal wieder im Podcast bist.
Ja, ist eine Weile her. Ja. Freut mich.
Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster beim Motorrad. Und René, starten wir mal gleich direkt. Welche Motorräder hattet ihr denn im Test jetzt letzte Woche?
Ja, also es ging um die Thematik automatische Getriebe beziehungsweise teilautomatische Getriebe, was ja jetzt gerade so ein bisschen Trend ist auf dem Markt. Und da haben wir einen Vergleichstest gemacht, stellvertretend mit der wohlbekannten Honda Africa Twin, die ja über das Doppelkupplungsgetriebe schon seit vielen Jahren verfügt, wie viele andere Honda-Modelle auch, das DCT-Getriebe. Und die neue BMW 1300er GS, die jetzt brandneu quasi vorgestellt wurde mit dem sogenannten ASA, ASA, automatischer Schaltassistent. Was auch nochmal ein anderes System ist als das Doppelkupplungsgetriebe. Aber auch eine optionale Automatisierung darstellt des Getriebes. Und die haben wir jetzt beide da gehabt und mal ein bisschen getestet. Mhm.
Genau, das DCT, das gibt es ja schon
über zehn Jahre.
Schon ja. Eine Zeit lang, ja. Also ich kenne das noch jetzt auch aus so Gebrauchsgeschichten, dass das schon beim Honda Crosstourer in der Goldwing natürlich, also das gibt es genau, in vielen Modellen eigentlich.
Genau, und der Ursprung war eigentlich die Honda VFR 1200, falls sich noch jemand dunkel erinnert, die ja glaube ich sogar schon 2000, wann war das denn? Also ich will mich jetzt nicht festnageln, aber also es ist auf jeden Fall schon über eine Dekade her und da wurde das quasi feierlich eingeführt. Und das gibt es bis heute in sehr vielen Modellen von Honda, wobei man sagen muss, nicht in den richtig sportlichen Modellen, also es ist eher so in den Mittelklasse-Motorrädern oder in den eher touristischen großen Motorrädern. Aber wie gesagt, es gibt schon seit über einer Dekade, wurde viele Male überarbeitet. Honda ist bis heute der Einzige, der diese Technik im Motorradbereich anbietet. Und ich meine gelesen zu haben in einer Pressemeldung vom letzten Jahr, glaube ich, dass also wohl mittlerweile ja so eine gute Viertelmillion Hondas in Europa alleine mit diesem DCT-Getriebe verkauft worden sind. Also es ist auch durchaus erfolgreich am Markt.
War das jetzt auch dein Erstkontakt mit einem automatischen oder automatisierten Getriebe?
Also das DCT bin ich natürlich so im Testbetrieb schon öfters mal gefahren. Ich glaube, das allererste Mal bin ich damit gefahren, als wir mal eine Honda Goldwing als Dauertester hatten bei uns hier im Fuhrpark, die ja dann leider ein unrühmliches Ende durch einen Crash hatte und der Dauertest damit natürlich auch. Das war, glaube ich, meine erste Berührung und dann bin ich immer mal wieder, je nachdem, was wir halt so für Testgeschichten hier hatten, Motorrad damit gefahren. Ansonsten andere Motorräder, die irgendeine Form von automatisiertem Getriebe hatten, muss ich jetzt mal nachdenken. Ich habe, glaube ich, mal ganz kurz, da war ich als Fotofahrer bei einer Geschichte dabei, für PS meine ich mich zu erinnern, da hatten wir eine MV Agusta da und da gibt es ja auch so ein System mit einer sogenannten Reklusekupplung, Fliehkraftkupplung wie beim Roller in Kombination mit einem konventionellen Quickshifter. Da saß ich mal kurz drauf, aber sonst habe ich eigentlich eher aus dem Rollerbereich Erfahrung damit. Na, da ist das ja eigentlich auch so die Standardtechnik, eine Variomatik, eine sogenannte. Und aber im Motorradbereich war das jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich was anderes als das DCT mal gefahren bin, mehr oder weniger.
Also das von BMW ist jetzt nicht einfach auch ein Doppelkupplungsgetriebe, das funktioniert ganz anders. Kannst du das nochmal kurz erklären, wie das
genau, also erstmal vielleicht zum Hintergrund, um diese beiden Systeme so ein bisschen zu unterscheiden. Also bei Honda, DCT steht für Dual Clutch Transmission, also Doppelkupplungsgetriebe. Und das ist ja ein System, wie man es vielleicht auch also aus dem Autobereich eher kennt. Da ist das ja eigentlich schon seit vielen Jahren nicht Standard, aber sehr üblich und wird immer mehr. Und das ist halt im Grunde genommen, die Besonderheit daran ist, dass man halt zwei Kupplungen hat und diese zwei Kupplungen ermöglichen es quasi, dass man sozusagen zwei Gänge gleichzeitig anwählen kann. Und die zwei Kupplungen sorgen dann immer nur für einen passenden Kraftschluss von dem einen Gang zum anderen. Also eine Kupplung öffnet, eine andere Kupplung schließt. Und dadurch ist es möglich, dass man quasi schalten kann ohne eine nennenswerte Zugkraftunterbrechung beziehungsweise mit einer sehr viel geringeren Zugkraftunterbrechung. Also es kommt sehr nah an so einem seamingless Schalten, würde man dann im Englischen wahrscheinlich sagen. Also so einem ganz geschmeidigen Schalten, wo man eigentlich den Wechsel der Fahrstufen gar nicht so merkt. Und das ist dann natürlich auch automatisiert. Also man muss nicht selber schalten, kann selber schalten, aber muss es nicht. Und das ist halt die Besonderheit, dieses System mit den zwei Kupplungen gibt es nur bei Honda im Motorradbereich. Mhm. Das sind die einzigen, die das bisher gemacht haben. Die BMW jetzt im Vergleich, das ist ein konventionelles Sechsgang-Schaltgetriebe. Der Unterschied ist, es gibt zwei Aktuatoren, die elektrohydraulisch betrieben werden. Und der eine Aktuator betätigt sozusagen die Kupplung und der andere die Schaltung. Der andere übernimmt halt die Gangwechsel. Und das ist dann halt auch quasi, da gibt es dann eine Logik hinter, eine Programmierung, die dann halt quasi selbstständig schaltet und das Kuppeln auch selbstständig übernimmt, auf Wunsch wiederum auch. Ja. Also da gibt es dann auch die Möglichkeit, manuell zu schalten. Da kommen wir dann im Verlauf des Gesprächs mit Sicherheit noch zu. Aber das ist halt so der grundsätzliche Unterschied. Bei BMW ist es halt technischen konventionelles Getriebe, ja, das automatisch bedient wird sozusagen.
Klingt jetzt auch technisch, ich will jetzt nicht sagen weniger aufwendig, aber doch, ja, doch
ja,
weniger
also
aufwendig.
Ja, also das DCT-Getriebe ist natürlich, sage ich mal, das komplexeste System, das es da gibt, was man auch einfach merkt, also da sind natürlich mehr Komponenten beteiligt. Und das merkt man dann auch daran, dass das verglichen mit anderen Systemen auch mehr Zusatzgewicht mit sich bringt, also man sagt eigentlich immer, dass es so ungefähr 10 Kilo sind extra und dadurch, dass einfach viel weniger Komponenten beteiligt sind bei den anderen Systemen, ist da der Gewichtsnachteil vernachlässigbarer. Also bei BMW jetzt, die selber sprechen, glaube ich, von roundabout 2 Kilo.
Okay.
Und
Das beim DCT, weil das ist auch der Punkt, der mir immer so als einer der ersten aufgefallen ist, dieses Mehrgewicht. Weißt du, ob die mittlerweile auch leichter geworden sind oder
das ist eigentlich immer ziemlich konstant, seit es das System gibt, das Honda auch selber kommuniziert. Es sind immer so ungefähr 10 Kilo plus minus Mehrgewicht, das bedeutet. Ja. Aber es kommt halt sehr darauf an, in welcher Art Motorrad das ist. Also wir hatten ja, wie gesagt, die Honda Africa Twin und dann halt auch als Adventure Sport Variante mit elektronischem Fahrwerk und so weiter. Und das ist ja an sich kein leichtes Motorrad. Ne? Also da sprechen wir ja halt auch so von dieser 250 Kilo Klasse plus minus. Und da macht das jetzt den Kohl natürlich nicht so mega fett, sage ich mal. Ne?
Ja, ich hätte
aber das ist sicher auch einer der Gründe, warum das zum Beispiel nicht in so richtig sportlichen Motorrädern ist. Ja. Ne? Weil wenn du dir jetzt vorstellst, dass das in einer Fireblade drin ist, da sind 10 Kilo dann natürlich schon mitunter kriegsentscheidend.
Ne? Ja, während es in der Goldwing natürlich
eigentlich da ist es dann völlig vernachlässigbar. Ja, in der Tat.
Ja, aber wie funktioniert das dann in der Praxis? Also ich wie gesagt, ich kenne es eigentlich nur aus Leserperspektive eben, gerade dass das DCT, auch gerade in der Africa Twin, ich habe erst vor kurzem eine Marokko-Geschichte redigiert von einem Kollegen, der damit unterwegs war, der auch gesagt hat, ja, gerade beim Anfahren im Sand, das ist dann halt natürlich ein super Spezialfall, aber wenn man jetzt gar nicht so diese Spezialfälle hat, sondern einfach auf der Straße vielleicht ganz enge Kehren oder irgendwelche Situationen, wo man dann mit einer schleifenden Kupplung vielleicht arbeiten würde oder wie auch immer. Wie funktioniert das? Wie unauffällig ist das im Alltag?
Ja, also genau das haben wir auch konkret dann auch ausprobiert. Also gerade so Situationen wie Anfahren am Berg oder halt so enge Wendemanöver. Ne? Und da muss man eigentlich sagen, also es funktioniert in beiden Fällen eigentlich sehr gut. Allerdings mit einem leichten Nachteil für das Honda-System tatsächlich, weil man da noch am ehesten das Ein- und Auskuppeln so ein bisschen merkt. Ne? Also beziehungsweise wenn du so mit ganz geringem Tempo beispielsweise so Kreise fährst und dann simulierst, dass du ein Wendemanöver machst, dann merkst du halt immer, dass die Kupplung da so ein bisschen am Arbeiten ist. Und das merkst du auch vor allem daran, dass die Drehzahl immer ein bisschen hoch und runter geht. Mhm. Und das ist halt nicht ganz so konstant, beziehungsweise du kannst dann auch nicht ganz so konstant damit kalkulieren und musst halt immer so ein bisschen nachregulieren, ne? Aber wie gesagt, also das ist auf einem Meckern auf einem relativ hohen Niveau. Also an sich ist das System super ausgereift. Das wurde ja auch schon in diesen vielen Jahren, die es das jetzt gibt, mehrmals überarbeitet und verfeinert. Und du hast eigentlich ein sehr, sehr sanftes Anfahren und spürst im Alltag, sage ich jetzt mal, in normalen Alltagssituationen keine Nachteile dadurch. Bei der BMW ist es halt ein bisschen von der Abstimmung, würde ich sagen, einfach noch ein bisschen feiner. Du hast halt einen konstanteren, also du hast ja in dem Sinne auch keinen spürbaren Schleifpunkt. Aber der Punkt, wo du quasi, wenn du ans Gas gehst, dann den Vortrieb sozusagen merkst, der ist so ein bisschen konstanter. Und das schwankt nicht so von der Drehzahl. Und du hast halt auch weniger Leerweg am Gasgriff. Und dadurch ist es, würde ich sagen, funktioniert die BMW bei solchen Manövern noch ein bisschen intuitiver. Mhm. Was jetzt aber, wie gesagt, überhaupt nicht heißen soll, dass die Honda da irgendwie schlecht funktioniert, aber es ist halt schon ein kleiner Unterschied, den man da merkt. Das ist jetzt aber halt vom Anfahren, ne? Und technisch oder aus Fahrerperspektive ist es halt eigentlich ganz simpel, ne? Also du legst halt einen Gang ein auf verschiedene Weise und gibst halt Gas, ohne eine Kupplung zu betätigen. Also du hast ja auch an beiden Motorrädern keinen Kupplungshebel mehr. Und die Kupplung regelt dann das ganze Ein- und Auskuppeln und dann setzt sich das ziemlich sanft in Bewegung. Mhm.
Und so diese ganzen Schaltpunkte, ich meine, ja, das hängt wahrscheinlich auch mal vom gewählten Fahrmodus ab und so weiter.
Genau.
Aber wie intuitiv oder ist das dann auch so, wie du auch selbst schalten würdest ungefähr?
Ja,
oder
also da gibt es tatsächlich Unterschiede, wobei das ist halt auch so ein bisschen komplexer. Also auch da muss man wie so oft ein bisschen ausholen. Es ist natürlich bei beiden Systemen so, dass es Möglichkeiten gibt, das ein bisschen zu beeinflussen und fein zu justieren. Also du hast jetzt nicht einen Modus, in dem das abgestimmt ist und damit musst du leben. Nur diese Systeme sind halt unterschiedlich hinterlegt und benannt und da muss man dann halt ein bisschen reingucken, was für wen passt. Also bei der Honda ist es einerseits so, also da ist es gefühlt, also ich konnte das jetzt aufgrund der Pressemeldung nicht so ganz eindeutig rauslesen, aber ich sage jetzt mal vom Fahreindruck ist es relativ klar, dass es unabhängig von den Fahrmodi ist, die es da natürlich auch gibt, sondern du kannst halt das Getriebe unabhängig davon fein einstellen. Also du hast einmal einen sogenannten D-Modus und das wird dann von Honda auch so als der Standardmodus sozusagen, also wie D bei einem Automatikgetriebe ja, im genau. Auto, ne? Ja. Drive. Mhm. Und damit fährst du halt und da ist dann halt ein bestimmtes Schaltschema sozusagen hinterlegt und dann hast du noch den sogenannten S-Modus für Sport und da gibt's dann aber nochmal eine Feinabstufung in drei Stufen, S1, 2, 3, wobei halt der D-Modus, wie gesagt, so der Standardmodus ist. Und die Schaltpunkte, die da hinterlegt sind, sind natürlich in jedem Fall immer nicht fix. Also das hängt von natürlich davon ab, was du am Gasgriff machst, welchen dieser vier Modi du quasi vorgewählt hast. Und mittlerweile natürlich ist das auch vernetzt mit der ganzen Sensorik, die in so einem Motorrad ist. Also wir haben ja schräglagenabhängige Sensorik, IMU etc. Und das wird natürlich auch da alles mit einbezogen. Aber trotzdem gibt es halt deutliche Unterschiede im Fahren, wenn du das merkst, ne? Und bei BMW hast du keine Möglichkeit, das Getriebe sozusagen separat zu justieren, sondern da ist es wirklich gekoppelt an die Fahrmodi, die es halt bekannterweise dann bei BMW gibt. Und unabhängig von diesen Modi hast du dann immer noch bei beiden Motorrädern die Möglichkeit, dann auch in einen manuellen Modus zu wechseln. Und der große Unterschied zwischen der BMW und der Honda ist da, dass die BMW noch einen Schalthebel am Fuß hat und die Honda halt nicht. Ja, also bei der Honda kannst du, wenn du manuell schalten willst, kannst du das mit Knöpfen am Lenker machen. Mhm.
Okay, das funktioniert wahrscheinlich ähnlich wie bei Automatikautos, dass man dann den Gang wählt, aber der dann trotzdem ab einer gewissen Drehzahl trotzdem für dich schaltet wiederum wahrscheinlich, oder? Oder wenn du weit genug aufdrehst oder?
Also es gibt, ja, es ist natürlich, ich sag jetzt mal, es passiert im Hintergrund eine Plausibilitätsprüfung. Also du kannst jetzt nicht, alles Verrückte machen, ne? Also für jeden Gang und für jede Drehzahl oder sagen wir mal so, für jeden Gang sind so Mindest- und Höchstdrehzahlen natürlich irgendwie vorgegeben. Und wenn du das grob missachtest, dann greift das System natürlich ein. Also einfach, damit du jetzt nicht unbeabsichtigt den Motor abwirkst in einer ungünstigen Situation oder 1000 Jahre lang im ersten Gang im Drehzahlbegrenzer rumfährst oder so. Also klar, ne? Solche Fälle sind da berücksichtigt. Aber es ist schon so, wenn du manuell fährst, bei beiden Motorrädern werden zumindest beim Beschleunigen die Gänge gehalten. Also du kannst tatsächlich mit beiden Motorrädern in den Drehzahlbegrenzer reinjubeln und das schaltet dann auch nicht von alleine hoch. Was allerdings passiert, ist die andere Richtung, wenn du verzögerst, dass irgendwann dann die Getriebe selbstständig halt runterschalten. Ne? Also einfach damit du den Motor nicht abwirkst, ne? Was natürlich dann auch sicherheitsrelevant ist. Und das geschieht, sage ich mal, so mit unterschiedlicher Geschwindigkeit oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber wenn du jetzt einfach abbremst bis in den Stillstand, dann schalten die Getriebe natürlich runter. Oder nicht nur bis zum Stillstand, auch wenn du so abbremst. Also irgendwann schaltet es dann runter. Aber du hast schon relativ viel Freiraum in diesem manuellen Modus. Und wie gesagt, also das hatte mich selber auch so ein bisschen gewundert, weil das kennt man auch von vielen Autos, die dann also einen auch irgendwie so überstimmen. Also da kannst du dann nicht die Gänge bis ins Unendliche ziehen und so. Das schaltet dann halt einfach irgendwann hoch. Aber bei den Motorrädern kannst du das theoretisch machen, wenn du willst. Ja.
Werbung.
Ein Nervenkitzel, der seit 110 Jahren anhält. Vom 7. bis 10. November kehrt die EICMA nach Mailand zurück. Das weltweit bedeutendste Messeereignis für die Zweiradindustrie und Motorradliebhaber ist wieder bereit, Zeichen zu setzen. Zahlreiche Neuheiten, Weltpremieren, ein spektakuläres Freigelände, Rennen und akrobatische Shows erwarten euch. Wenn Motorräder eure Leidenschaft sind, dürft ihr die EICMA nicht verpassen. Weitere Informationen zur Messe und Tickets gibt's unter www.eicma.it. EICMA setzt Zeichen, seit 110 Jahren.
Ja, also ich kenne es eben auch vor allem aus Autos eben und ich fühle mich da trotz dieser manuellen Option, ich finde, das ist trotzdem was ganz anderes und ich fühle mich da trotzdem auch so ein Stück weit entkoppelt und natürlich ist es
das stimmt,
ist das total in Ordnung fürs gemütliche Dahinbummeln und sowas und Autobahnen natürlich.
Ja, aber man muss natürlich bedenken, also auf dem Motorrad ist da natürlich, denke ich mal, auch ein anderes Fahrprofil irgendwie erwartbar so und das findet dann natürlich auch so seine Entsprechung in diesen Systemen, da dieser Komfortaspekt wahrscheinlich im Vergleich nicht ganz so groß ist wie bei Autos, weil die Motorradfahrer da wahrscheinlich noch mehr das Gefühl von Kontrolle ein bisschen haben wollen. Aber natürlich muss man sagen, also bei beiden Systemen, es ist nicht dasselbe wie eine konventionelle, man sagt immer manuelle Schaltung, obwohl das eigentlich irreführend ist, weil man ja auf dem Motorrad mit dem Fuß hauptsächlich schaltet. Ne, aber es ist natürlich nicht dasselbe und es fehlt halt auch die Haptik. Ne? Also speziell an der Honda ist es ganz extrem, weil du halt nur diese Knöpfe hast. Und du merkst halt einfach natürlich, du hast keine direkte mechanische Verbindung zum Getriebe. Und das spürt man natürlich. Ne? Und mit so zwei Knöpfen führst du das natürlich ins Extrem. Und bei der BMW, die kommt im manuellen Modus dem noch ein bisschen näher, einfach durch die Tatsache, dass du noch einen Schalthebel am Fuß hast. Und das ist dann quasi vom Prinzip ja eigentlich so, wie wenn du mit einem Motorrad mit einem Quickshifter schaltest, wo du dann ja auch die Kupplung nicht benutzt. Aber auch da gibt es einen kleinen Unterschied, denn auch da ist es ja so, dass der Schalthebel, der Fußhebel, keine direkte mechanische Verbindung zum Getriebe hat, sondern dass dazwischen halt dieser Aktuator ist. Also das bedeutet, wenn du den Schalthebel bedienst, registriert das halt einfach ein Sensor und der bedient dann halt, also oder aktiviert diesen Stellmotor, der dann das Schalten übernimmt. Und das spürst du im Fuß, das fühlt sich nämlich anders an als ein konventionelles Getriebe. Und gerade bei BMW ist das natürlich so ein Thema, also das kann man positiv und negativ sehen. Positiv, oder fangen wir mal mit dem Negativen an, dramaturgisch, fühlt es sich halt synthetisch an. Ne? Du spürst, dass diese mechanische Verbindung nicht da ist. Und es ist halt immer noch ein Schalter, den du bedienst. Ne? Ist was anderes, als wenn du ein Knöpfchen drückst am Lenker, aber es ist letztendlich ein Schalter, den du bedienst. Das Positive ist aber, dass wir ja alle wissen, dass BMW-Getriebe sich nicht immer so mit Ruhm bekleckern, was Schaltbarkeit und Schaltgefühl und so weiter angeht und daher mitunter auch so ein bisschen hartherzig agieren. Und so gesehen könnte man sagen, also so smooth kannst du mit keiner normalen BMW schalten wie mit der. Ne? Aber es fühlt sich halt ein bisschen synthetisch an, also das muss man schon sagen, ja.
Okay. Ja, würdest du dann trotzdem jetzt nach dem Test auch für dich fahren, passt es zu deinem Fahrprofil oder ist es dir dann doch zu, also kannst du dem was abgewinnen?
Ich kann dem was abgewinnen, es kommt halt wie immer so auf den Nutzungskontext an, ne? Ich persönlich würde, also wenn man das jetzt sehr verkürzt darstellen will, würde ich persönlich, wenn ich eins dieser beiden Systeme nehmen müsste, eher das von der BMW nehmen, weil das meiner Meinung nach noch deutlich fahrdynamischer ist und mehr dem Profil von so einem dynamischen Motorradfahrer entspricht. Einfach weil das System, das merkst du relativ schnell, deutlich sportlicher abgestimmt ist. Also vor allem auch diese Schaltlogik, ne? Also das kommt wirklich erstaunlich nah so deinem eigenen Schaltverhalten. Also es gibt natürlich immer mal Situationen, wo du dir denkst, okay, jetzt hätte ich schon früher vielleicht mal hochgeschaltet oder jetzt hätte ich den Gang ein bisschen länger gehalten und ähnliches. Aber bei der BMW funktioniert das also wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Also da spürt man, dass da wirklich viel Arbeit reingegangen ist offensichtlich. Und es gibt einem auch wirklich dann ein dynamisches Gefühl. Bei der Honda ist das ganze System deutlich komfortorientierter abgestimmt. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so feinfühlig, würde ich sagen. Also bei der Honda hast du eher das Gefühl, dass du so relativ fixe Schaltpunkte hast, je nach Fahrmodus. Und dass das, was du mit deinem Gasgriff machst, nicht ganz so viel Beachtung findet. Mhm. Also es gibt da mehr Situationen. Also ich sag mal, sobald du ein bisschen dynamisch fährst, kommst du immer wieder in Situationen, wo du dir denkst, okay, diesen Schaltvorgang hätte ich jetzt in welcher Art auch immer nicht gemacht. Also vor allem in diesem D-Modus, der wirklich sehr, sehr passiv und sehr, sehr komfortabel abgestimmt ist, schaltet das Getriebe wirklich sehr, sehr spät erst zurück, wenn du verzögerst und extrem früh halt hoch. Das ist natürlich bei dem Motorrad nicht ganz so fatal, weil du natürlich auch einen sehr drehmomentstarken Motor hast, der das halt auch gut verkraftet. Aber das ist schon sehr behäbig, wenn du, sag ich mal, schnell fahren willst. Und vor allem, wenn Querdynamik halt dazu kommt, passiert es wirklich leider immer wieder, dass du mitten in der Kurve dann schaltet das Motorrad auf einmal runter oder halt zu spät. Und die Gänge werden dann halt manchmal zu lange gehalten oder zu kurz gehalten. Es kommt halt sehr darauf an, in welchem Modus man ist. Und dieser D-Modus ist meiner Meinung nach, und das ist so eine etwas verwirrende Nomenklatur von Honda, eigentlich zu, also das ist so ein Eco-Modus, wie so ein Rain-Modus sonst bei anderen Motorrädern. Mhm. Ne? Es wird aber halt so suggeriert, dass das der Hauptfahrmodus ist.
Ja.
Und der ist meiner Meinung nach eigentlich für den Hauptfahrmodus zu defensiv.
Mhm. Also, vielleicht steht der ja auch für defensiv.
Möglich, ja, man weiß es nicht.
Hast
so
du reingeschaut,
genau.
Die Anleitung?
Nee. Aber wie gesagt, also die Empfehlung wäre eher, in einen dieser S-Modi zu schalten. Und wie gesagt, es gibt 1, 2, 3. Mit steigender Nummer wird das dann immer sportlicher. Und ich sehe es eigentlich so, dass das Standardfahrprogramm dieser S1-Modus ist. Und dann kann man halt je nachdem so ein bisschen switchen, nach worauf man so Lust hat, zwischen S1 und 2, sage ich mal. S3 ist dann wieder nervig, weil das schaltet dann viel zu spät hoch. Also es hält die Gänge Ewigkeiten und da fährst du wirklich noch bei 100 km/h irgendwie im dritten Gang oder im vierten so und es schaltet einfach nicht hoch. Also das ist einfach von der Logik, die da hinterm System steckt, leider nicht ganz so ausgefeilt wie bei der BMW, muss man sagen. Aber unter Komfortaspekten wiederum deutlich komfortabler, auch weil die, und das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, weil die Schaltvorgänge halt einfach mit dem Doppelkupplungsgetriebe also deutlich, deutlich weicher sind. Ne? Das ist viel, viel smoother und du merkst da viel weniger davon. Also du hörst das eigentlich nur akustisch so ein bisschen, aber du spürst es so gut wie gar nicht. Du siehst es hauptsächlich an der Anzeige im Display, welcher Gang jetzt eingelegt ist. Und die BMW, da merkt man halt noch, dass es ein konventionelles Getriebe ist. Also da hast du einen ordentlichen Schalldruck. BMW sagt, ist vergleichbar mit einem normalen Getriebe, was man mit einem Quickshifter bedient. Ich würde aber eigentlich sagen, dass der Schalldruck eher noch ein bisschen höher ist, vor allem beim automatischen Schalten. Wenn man selber schaltet, wird es ein bisschen entspannter, aber das System, und das ist einfach technisch bedingt, also so ein Doppelkupplungsgetriebe, was ich ja anfangs so ein bisschen versucht habe darzustellen, hat halt einfach diese kaum stattfindende Zugkraftunterbrechung und das ist halt konkurrenzlos. Ne?
Das ist wahrscheinlich auch super mit für Leute, die gerne zu zweit unterwegs sind, ist es wahrscheinlich
genau.
Riesen Komfortgewinn.
Also ich sag jetzt mal, für wirklich, wenn du Strecke machen willst, ne, wenn du eher so, also dein Schwerpunkt die Anfahrten und die Abfahrten sind, sage ich mal, ne? Und halt wirklich also lange Strecke machen willst, lange Anfahrten, jetzt nicht so unbedingt so ein Kehren-Junkie bist, dann ist das natürlich ein super System, weil es halt einfach maximal komfortabel ist und da kann auch, was das angeht, die BMW nicht mithalten. Aber je dynamischer es wird, und das haben auch schon ältere Tests, die ich mal so ein bisschen gesichtet habe in der Vorrecherche, die haben das auch schon gezeigt. Je enger es wird, je mehr du wirklich so Kehren fährst, also so ein typisches alpenmäßiges Fahrprofil hast, desto mehr kommst du da mit dem DCT ins Schwitzen, beziehungsweise desto nötiger ist es da halt auch, sage ich mal, subtil zwischen den Modi hin und her zu wechseln, weil du halt einfach du kommst nicht rum ohne manuelle Schalteingriffe. Und das ist halt der wiederum ein Vorteil von den Systemen, von beiden Systemen. Du kannst natürlich, auch wenn du in diesem Automatikmodi unterwegs bist, jederzeit das übergehen durch einen manuellen Schaltbefehl. Und wie gesagt, da gibt es dann eine kleine Plausibilitätsprüfung und wenn die positiv ist, dann wird auch gemacht, was du sagst.
Ohne
diese Möglichkeit wäre es halt schon nervig, würde ich mal sagen, mitunter.
Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch anders, wenn du jetzt schon, ich weiß nicht, zum Beispiel mal ein halbes Jahr schon mit dem Motorrad unterwegs bist, dann wirst du das System wahrscheinlich auch besser kennen, natürlich, besser einschätzen, dann ist es vielleicht auch nochmal, also ich...
Das stimmt, aber es ist natürlich so, du musst dich halt ein bisschen dran anpassen.
Ja, ja.
Und ich sag mal, die Anpassung, die du ans System machen musst, je nachdem, wie dein Fahrprofil so ist, wäre bei der Honda halt ein bisschen größer als bei der BMW, die da deutlich näher an deinem intuitiven Verhalten ist, wie du schalten würdest, sage ich mal.
Ja. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz viele Vor- und auch Nachteile genannt. Wir haben aber den Preis, die Preise noch gar nicht erwähnt.
Also es sind natürlich erstmal beides keine günstigen Motorräder auch die Aufpreise sind nicht ganz günstig für die Systeme. Also bei der BMW, die GS, die kostet ja in der Basis schon knapp 20.000 Euro. Und da ist es natürlich BMW-typisch geschickt gemacht. Man kriegt das, den HASA, ASA, nicht einzeln, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern es gebunden an ein Paket, in dem Fall das Dynamikpaket, wo noch ein bisschen was anderes dabei ist. Und man muss also quasi das Dynamikpaket dazu bestellen und dann hat man erst die Möglichkeit, noch diesen Schaltassistenten dazu zu buchen sozusagen. Und das ist dann insgesamt ein Zusatzinvest von knapp 2.500 Euro.
Ja, du hast innerhalb des Dynamikpakets hast du die Wahl zwischen dem normalen Shift Assistant.
Genau, also den normalen Quickshifter.
Genau, da kostet es dann, glaube ich, 1.500 und ein paar zerquetschte und mit dem ASA kostet es dann 2.000,
um die 2.500 Euro, ja. Also es ist nicht billig, aber wie gesagt, also wir sind ja hier generell im Bereich von hochpreisigen Premium-Motorrädern, da wird das wahrscheinlich für die meisten nicht so eine Rolle spielen.
Ich glaube auch nicht, dass der Kaufpreis jetzt, also ich glaube, da geht es eher um das, möchte ich das grundsätzlich haben?
Genau.
Und ich glaube, wenn man dann sagt, man will die Vorteile des Systems für sich nutzen, dann, ich glaube, dann spielt der Aufpreis da nicht so die Rolle jetzt.
Ja, also ich sag mal, die Vergangenheit hat ja schon viele Jahre gezeigt. Also gerade bei einer BMW GS spielen ja die Aufpreise anscheinend eh nicht so eine Rolle, weil die ja eigentlich fast immer voll ausgestattet ist. Und das ist halt, die Käuferschaft ist halt mehrheitlich so gepolt, dass das da anscheinend dann nicht so eine Rolle spielt. Und bei der Honda sind wir nicht ganz so.
Ja, die machen es ja ganz anders. Die stellen das sozusagen als eigene Modellvariante sozusagen. Also das ist nicht so eine Option direkt, wenn ich es richtig gesehen habe, sondern du wählst halt
also,
dann...
Ja, du kannst es, also du hast halt die normale Africa Twin und dann die Adventure Sports Modelle, ne, was ja so die grundsätzlichen zwei Ausstattungsvarianten sind. Und beide gibt es halt nochmal optional mit dem DCT-Getriebe. Und das kostet aktuell 1.100 Euro Aufpreis.
Ja.
Und das würde jetzt bedeuten, in unserem Fall, also wir hatten die Africa Twin Adventure Sports, also die etwas teurere Variante, die kostet an sich ungefähr 18.500 Euro. Und dann kämen halt diese 1.100 Euro fürs DCT dazu. Also man ist dann knapp unter 20.000 Euro noch. Aber natürlich, also wie gesagt, in beiden Fällen, wir sind halt hier im Bereich von hochpreisigen Premium-Motorrädern. Und da vielleicht auch ganz interessant, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die DCT-Option bei Honda gibt es ja wirklich für viele Modelle und auch für gerade so viel so Mittelklassenmodelle, also diese NC-Modelle, da ist das so. Diese ganzen Roller-Geschichten, die großen Roller, ADV, XADV und wie heißt denn der komfortable Forza, glaube ich, da gibt es ja auch so einen ganz großen. Genau, da gibt's das und halt die Goldwing oder jetzt auch die NT1100, was ein kleineres Tourenmotorrad ist. Aber wie gesagt, da also zieht sich das ein bisschen breiter durch die Modellpalette. Bei BMW ist es jetzt natürlich ein Leuchtturmprojekt sozusagen. Also ist jetzt erstmal natürlich in der GS und da wurde es, glaube ich, auch, also die GS wurde als Entwicklungsträger benutzt für das System, aber BMW sagt, grundsätzlich ist das applizierbar auf jedes Motorrad, aber sie haben halt auch schon so durchscheinen lassen, also das ist jetzt erstmal wohl für die Top-Modelle im Portfolio so ist und also du kannst natürlich jetzt davon ausgehen, wenn es jetzt in der GS präsentiert wurde, dass es mindestens auf jeden Fall mal bei allen Motorrädern als Option angeboten wird, die diesen Antriebsstrang haben, also sprich der große Boxer.
Genau, ja, bietet sich auch an bei der RT und der S, also ja, da passt es ja thematisch.
Genau,
auch ganz
und du
gut.
kannst sicher auch davon ausgehen, dass es vielleicht für die K1600er-Reihe auch mal irgendwann appliziert wird. Ich kann mir jetzt aber so rein gefühlt nicht vorstellen, dass BMW das jetzt wirklich für die kleinsten Motorräder, die sie im Portfolio haben, anbieten wird. Also wer weiß, ne? Muss man gucken, aber ich glaube, es geht schon erstmal so um die Top-Modelle.
Ja, ich finde es interessant, weil mir ist so in Vorbereitung auf die Folge eingefallen, das wird, glaube ich, in den letzten Interviews immer mal wieder gefragt von den Kollegen, wenn sie mit dem damaligen BMW-Chef Markus Schramm noch gesprochen haben. Und da war, glaube ich, immer so die Antwort so sinngemäß, dass sie halt im Vergleich zum DCT, wir halten da unsere... dass so dieser normale Quickshifter eigentlich so ein guter Kompromiss schon ist und dass man da jetzt nicht weiter irgendwie automatische Getriebe irgendwie
ja,
hat
gut,
man
also
sich scheinbar umentschieden.
Also das ist ja generell so, ne? Also auch CEOs sind natürlich nicht davor gefeit, dass Meinungen im Unternehmen sich dann ändern über die Zeit irgendwie und dass ein Unternehmen dann auch mal seine Politik neu anpasst. Ich denke mal, da hat sich halt einfach der Markt ein bisschen, das Marktumfeld verändert, weil jetzt gerade, das kann man ja schon sagen, dieses Thema Automatisierung oder zumindest Teilautomatisierung vom Getriebe jetzt gerade so ein bisschen so ein Trend halt wird. Ne? Also es gibt jetzt alle großen Hersteller, sind dabei drauf aufzuspringen oder sind schon drauf aufgesprungen. Und da gibt es ja also verschiedene Systeme und ich glaube, es ist halt einfach jetzt so dem Marktgeschehen geschuldet. Ne? Also
weißt du, wer da schon konkret, also ich meine, dass wir von Yamaha letztens schon was auf motorradonline.de hatten.
Genau, da war jetzt auch gerade eine Präsentation.
Ist das so das nächste System, was man dann erwarten kann?
Naja, also es gibt schon noch ein bisschen mehr. Also KTM ist auch schon dabei. Die haben beim letzten Erzberg Rodeo heißt es ja, ne?
Ja,
genau.
Ja.
Da haben die quasi so einen sehr finalen Prototyp von einer Super Adventure gezeigt, die auch schon so ein System verbaut hatte. Ich glaube, es heißt bei KTM AMT. Jetzt
bin ich gespannt, wofür das, wie die das dann nennen.
Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht parat. Automatik, manuell, Transmission, wahrscheinlich irgendwie sowas. Also, I don't know. Aber also es wurde da quasi das erste Mal so der Öffentlichkeit gezeigt, war aber noch kein offizielles Modell. Also es lief noch so unterm Titel Prototyp. Und war damals, glaube ich, noch mit dem alten Motor, also dem 1290er Motor. Kannst jetzt davon ausgehen, dass mittlerweile jetzt, wenn das dann irgendwie serienreif ist, dass es dann wahrscheinlich eher auf den 1390er Motor adaptiert ist. Und das kommt, also es wird auch dieses Jahr kommen. Das haben sie, glaube ich, schon rausgelassen. Und es ist halt ein ganz ähnliches System. Der Unterschied ist, also du hast da keine automatisch oder beziehungsweise du hast jetzt nicht dann so einen Aktuator für die Kupplung, sondern das ist quasi eine Kombination mit einer Fliehkraftkupplung, wie beim Roller oder diese sogenannte Reklusekupplung.
Ja.
Ne? Genau, also du hast eine Kombination aus der Fliehkraftkupplung und dann einem selbstständig betätigten Getriebe und das war halt ursprünglich gedacht als Getriebeschaltsperre, weil du hast ja immer das Problem bei dieser Art von automatisierten Getrieben, du hast sozusagen keine Möglichkeit per se im Stand, das Motorrad gegen Wegrollen zu sichern. Mhm. Also weil du kannst nicht einen Gang einlegen im Stand. Also du kannst zwar vielleicht die Fahrstufe sozusagen vorwählen, aber es wird ja erst, also der Gang wird erst sozusagen eingelegt, wenn du losfährst, ne? Also beziehungsweise der Kraftschluss dann hergestellt. Und deswegen brauchen die alle mehr oder weniger irgendeinen Kniff, damit die halt im Stand sozusagen nicht im Leerlauf oder halt also so wegrollen können. Und da hat KTM sich halt so eine Getriebeschaltsperre ausgedacht und patentiert, die aber auch gleichzeitig die Möglichkeit hat, die Gänge zu wechseln. Ja, und das ist quasi dann zusammen mit dieser Fliehkraftkupplung das System von KTM. Mhm. Aber du hast halt auch ein Sechsganggetriebe, ne? Also weiterhin ein normales Getriebe sozusagen, was das angeht. Und da ist, glaube ich, auch das System kein Kupplungshebel, aber noch ein Fußschalthebel. Mhm.
Ja, ich wollte noch zwei Worte zu dieser Rekluse-Kupplung. Die ist mir tatsächlich auch schon ein paar Mal begegnet.
Genau, gibt es ja bei MV Augusta.
Genau, ich kenne das vor allem aus dem Bereich mit Einzylinder-Enduros, genau, wo so. Eben Leute drauf schwören. Ich weiß nicht, ich bin es selber noch nicht gefahren. Zuletzt habe ich das System gesehen auf dieser Enduro-Kreuzfahrt in Kroatien letztes Jahr, wo ich war, da waren ein paar Leute dabei, die hatten das in ihre Tenere 700 dabei und auch in einer 690 KTM. Mhm. Eben auch mit dem, dass sie immer sehr darauf aufpassen mussten, wo sie geparkt haben.
Ja, ja, genau. Also du bist halt bei diesen Systemen dann einfach auf irgendeine Möglichkeit angewiesen, das Motorrad im Stand sozusagen zu sichern. Und das wird dann entweder mit Feststellbremsen gerne gemacht, ne? Oder halt dann ein bisschen more sophisticated mit sowas wie dieser Getriebeschaltsperre bei KTM. Aber man kennt dieses Rekluse-System ja eigentlich hauptsächlich eher, wie du schon sagst, also aus diesem kompetitiven Offroad-Bereich, sage ich mal, und halt auch eher so auf dem Aftermarket. Ne? Also bei KTM kannst du es, glaube ich, ab Werk kaufen, so im Powerparts-Zubehör, aber halt dann auch so für solche Modelle nur und so generell auf dem Aftermarket gibt's das dann halt, ne? Aber so in Serie gibt's das eigentlich so als normales Serien-Mainstream-Modell gibt's, soweit ich das weiß, eigentlich nur bei MV Augusta bei manchen Modellen.
Ja. Ne? Also ich muss auch sagen, dieser Offroad-Bereich, genauso wie dieser sehr komfortable Touring-Bereich, so Goldwing und sowas in der Liga, das sind so Bereiche, wo mir das eingeht, weil es ist ja auch immer die Rede davon, dass du dadurch halt als Fahrer jetzt gerade in Offroad-Situationen entlastet wirst, weil du eben dich nicht um den richtigen Gang kümmern musst. Ich muss, also wie gesagt, jetzt ohne es gefahren zu sein, aber ich muss sagen, dass mir auch ein Quickshifter da eigentlich schon, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da noch eine weitere Entlastung brauche. Also was ich mich ein bisschen frage, oder was mich ein bisschen wundert, ist, warum das jetzt auf einmal so ein großer Trend scheinbar ist. Hast du da eine These oder eine Idee, wo das...
Also ich denke mal, auch da ist es vielleicht nicht so verkehrt, dann mal wieder auf den Autobereich zu schauen, wo ja viele von diesen Entwicklungen schon vorweggenommen wurden, beziehungsweise gibt ja einige Beispiele, wo dann ein paar Jahre später manche Technologien dann auch in Zweiradbereich gekommen sind aus dem Autobereich. Ich denke, es gibt, ist jetzt meine persönliche These, ich denke, es gibt generell einfach einen Trend dazu, dass dem Endkunden weniger Last aufgelegt werden will in irgendeiner Form. Jetzt kann man natürlich fragen, so Henne-Ei-Problem-mäßig, also will der Kunde das? Ist der Kunde halt einfach sozusagen bequemer geworden oder diktiert der Hersteller das? Man weiß es halt immer nicht, aber im Autobereich kannst du das ja ganz eindeutig sehen, dass immer mehr der Trend dazu ist, dem Fahrer oder der Fahrerin immer mehr Arbeit abzunehmen durch immer mehr Assistenzsysteme und das zählt ja jetzt im weitesten Sinne auch zu einem Assistenzsystem. Und ich glaube, im Motorradbereich gibt es das auch. Also man sieht das ja auch mit in der Vergangenheit Fahrmodi, Traktionskontrollen etc. pp. Puristen haben ja schon immer gesagt, ja, das brauchen wir nicht. Ja. Und ich brauche das aktive Fahren und ich will selber das Kontrollgefühl haben. Dann gibt es natürlich immer noch den Faktor Sicherheit. Ne, muss man dann auch gegenwiegen. Aber ich denke mal, wir haben schon einerseits einfach diesen Trend auch im Motorradbereich, dass man einfach das Thema Motorradfahren immer niederschwelliger machen möchte. Und gleichzeitig natürlich halt auch einfach ist das technologiegetrieben. Ne? Mhm. Also irgendwann entstehen halt irgendwelche Technologien und irgendjemand prescht voran und dann will natürlich keiner einen Wettbewerbsnachteil haben. Und dann ziehen halt viele Sachen nach. Und anscheinend würde ich sagen, ist jetzt gerade so ein Zeitpunkt, wo man das im Motorradbereich so für diese automatisierten Getriebe sehen kann, weil hatten wir jetzt, also wir können das ja, wenn die Zeit noch ist und wenn du magst, kurz überreißen, was es da halt noch gibt. Ne? Also es gibt ja noch mehr Hersteller. Also du hattest ja vorhin schon Yamaha gesagt. Die haben jetzt halt auch ein System und da war gerade eine Präsentation. Das wird bei der MT-09 als erstes vorgestellt und da tatsächlich auch eher unter dem Aspekt der Sportlichkeit. Also das ist halt auch immer wieder ganz interessant, wo die Hersteller das so positionieren. Ne? Also
ja, im Auto wird es ja je nachdem auch manchmal als...
Ja, es kommt halt drauf an, wie viel Geld du ausgibst. Ne? Also ja. Ich sag jetzt mal, in dem Brot- und Butterbereich bei Autos wird es ja als Komfortfeature gepriesen. Und dann
Verbrauchssenken und so.
Genau, und dann gibt es ja diesen Performance-Bereich, teure Sportwagen, sehr sportliche Autos bis in absurde Preisregionen. Und da ist es ja vor allem Performance-Thema, weil man halt sagt, okay, so schnell kann kein Mensch halten.
Ja, genau.
Und meistens auch nicht so schlau mittlerweile vielleicht. keine Ahnung, aber da ist es natürlich, also ich sag jetzt mal, das Schaltgetriebe im Vierradbereich ist ja eh auf dem Rückzug, also gibt's ja generell immer weniger und in diesem ganzen Super-Performance-Sportbereich ja fast gar nicht mehr. Also da ist irgendeine Form von Automatik halt mittlerweile der Standard. Und bei Motorrädern, wie gesagt, also es kommt so auf den Hersteller an. Ne? Also Honda verkauft es auch eher komfortorientiert. BMW springt auch sehr auf diesen Gelände-Teil an, ne? Also dass sie halt auch sagen, ja, wollen halt Leuten die Möglichkeit geben, sich einfach auch ins Gelände zu trauen, die sonst vielleicht, klingt jetzt negativ, wenn man sagt, überfordert sind, aber halt einfach die mehr Kapazitäten für die wesentlichen Dinge halt haben wollen und sich nicht noch mit Kupplung und Gas und dem Zusammenspiel mit Gängen und so weiter da zu sehr belasten wollen. Und Yamaha, wie gesagt, stellt also zumindest in der Außendarstellung sehr unter das Thema Sportlichkeit. Und es ist eigentlich ein gleiches System wie bei BMW. Also man hat zwei Aktuatoren, einen für die Kupplung und einen für die Schaltung. Im Unterschied zu BMW hat man da aber halt auch keinen Fußschalthebel mehr. Also du hast kein Kupplungspedal, kein Fußschalthebel. Du hast auch, wie bei Honda mit dem Doppelkupplungsgetriebe, nur Knöpfe am Lenker und halt die Möglichkeit, wie gesagt, auch einen Automatikmodus grundsätzlich oder einen manuellen Modus zu machen. Aber ich denke jetzt mal, die Wahl des Motorrads, also dass man sagt, MT-09 als erstes, was ja auch durchaus ein sportliches Motorrad ist, zeigt ja auch so ein bisschen, in welche Richtung das halt so geht. Ne? Mhm. Und dann, wie gesagt, wir hatten schon diese Rekluse-Thematik angesprochen, ja, sowohl bei MV als auch im eher kompetitiven Offroad-Bereich. Ja, dann Schaltassistenten kennt man schon viele Jahre. Also das gibt es ja mittlerweile bei allen Motorrädern und hat ja auch Parallelen zu diesen Systemen, nur dass da natürlich die Gangwahl noch selber gemacht wird. Also beziehungsweise Schalten nicht automatisiert ist, ne? Ja, sondern nur das Kuppeln zu einem gewissen Grad. Aber fürs Anfahren brauchst du natürlich das auch noch. Dann gibt es einen Sonderfall, auch wieder von Honda, die sogenannte E-Clutch, die ja jetzt auch schon eine Weile vorgestellt wurde.
Ja, wollte gerade sagen, ja.
Und das war nämlich mein Gedanke vorhin mit den 650er Vierzylinder-Motoren, weil da gibt es das definitiv bei Honda. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, bei welchen Motorrädern noch. Und das ist ja so ein nochmal spezielles System, weil im Grunde genommen ist das ein ganz normales manuelles Getriebe plus eine manuelle Kupplung sozusagen, die du aber nicht nutzen musst. Also du hast einen Kupplungshebel, du hast einen Schalthebel und du kannst beides, so wie du es kennst, halt ganz normal benutzen und auch beides sozusagen mechanisch mit dem Motor, mit dem Getriebe und so weiter verbunden. Du kannst aber halt auch, wenn du willst, auf die Kupplung einfach verzichten. Ne? Also es gibt auch die Möglichkeit, die Kupplung automatisch betätigen zu lassen, damit du halt anfahren kannst und anhalten kannst ohne die Kupplung. Und das ist sozusagen ein Sondersystem und das gibt es dann parallel auch noch von Honda, vielleicht so als etwas günstigere und etwas leichtere und kleinere Variante. Es wiegt halt auch dann nur 2 Kilo extra. Der Aufpreis sind, glaube ich, 400 Euro ungefähr aktuell. Also das ist ein bisschen niederschwelliger als das DCT, sagen wir mal. Ne? Und ja, das sind eigentlich so die Systeme, die da jetzt so auf dem Markt sind. Es gibt noch einen Sonderfall. Bei Kawasaki gibt es ja ein Hybrid-Motorrad, beziehungsweise zwei, glaube ich. Also einmal so als nackte Variante und nicht ganz so nackte Variante. Und da gibt es auch nochmal, also die haben auch ein automatisiertes Getriebe ohne Kupplungshebel, ohne Schalthebel. Das ist aber nochmal so ein bisschen speziell, weil man ja auch noch einen E-Motor hat. Und da teilen sich der E-Motor und der Verbrennungsmotor ein Getriebe. Und die Kupplung wechselt quasi zwischen dem E-Motor und dem Verbrennungsmotor.
Und ja, gut, dann ist es nochmal.
Schiebt da den Kraftschluss hin und her. Also, das ist auch nochmal ein ganz anderes System, was auch relativ komplex ist. Na, aber das ist, wie gesagt, insgesamt ein Spezialfall, weil es halt einmal ein Hybrid-Motorrad ist. Ne? Aber das hat auch kein konventionelles, normales Sechsganggetriebe in dem Sinne mehr.
Ja. Ja, okay. Na, da bin ich auch echt gespannt, was wir jetzt vielleicht dieses Jahr nochmal auf den Messen sehen oder nächstes Jahr. Aber das ist tatsächlich, ich weiß nicht, hatte das gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Ich meine, ich bin jetzt
Kam so relativ plötzlich, hatte ich auch so den Eindruck. Also irgendwie hat man lange nichts davon gehört und dann auf einmal hast du von allen irgendwie was gehört.
Ich meine, ich bin jetzt eben auch nicht im Ressort Test und Technik wie du, aber eben DCT, das kennt man schon eine Zeit lang und auf einmal.
Ja, also ich denke, man kann, ohne sich aus dem Fenster zu lehnen, einfach sagen, das scheint jetzt so ein großes Technik-Trendthema zu sein. Und es bleibt dann halt spannend zu gucken, wie sich das entwickelt, ob das jetzt vielleicht dann auch so ein Standard-Feature wird in ein paar Jahren, zumindest optional, wie es heute halt mit einer, keine Ahnung, Traktionskontrolle ist oder Fahrmodi, was ja eigentlich mittlerweile auch Standard ist. Ne?
Ja, das ist jetzt vielleicht auch immer so der typische Reflex bei neuer Technik, dass man sagt, ja, brauche ich doch nicht.
Ja, aber das gab's ja immer. Also das ist ja gerade unter Motorradfahrern, die ja auch gerne sehr traditionsbewusst sind, gibt's das ja immer. Das gab's schon, als das ABS vor Jahrzehnten das erste Mal auf den Plan trat und da gab's auch ganz lange Leute, die gesagt haben, ah, das brauche ich nicht und ich kann besser bremsen als mit ABS und so. Stimmt natürlich alles heutzutage nicht mehr. Mit der Traktionskontrolle, das ist ja genau das Gleiche. Also da gibt es immer diese Traditionsbewegung und ich glaube gerade beim Motorradfahren, weil das halt noch so ein haptisches Erlebnis irgendwie ist, so ein ungefiltertes, direktes Erlebnis, ist das sicherlich auch noch ein bisschen größer, diese Polarisierung in der Meinung als jetzt im Autobereich wahrscheinlich. Aber gut, das ist nicht das erste und nicht das letzte Mal, das war halt schon immer so und letztendlich wird sich halt zeigen, ob sich das dann halt durchsetzt oder nicht und irgendwann beschwert sich dann auch keiner mehr wahrscheinlich. Ne? Aber wie gesagt, du hast ja noch die Wahlmöglichkeit.
Ja.
Ne? Also ich persönlich würde halt auch sagen, ich würde ein normales Getriebe mit einem Quickshifter und einem Blipper persönlich bevorzugen, so, weil das, ich halt.
Darauf
einfach,
wollte ich hinaus, genau.
Genau, ja. Ich persönlich, weil mir halt auch so diese Haptik halt wichtig ist. Ich finde das halt irgendwie wichtig, dass man da so diese mechanische Rückmeldung und dieses Feeling hat. Und ich finde, dass das auch ein Teil der oder einen großen Teil der Faszination beim Motorradfahren halt einfach auch ausmacht, dass das Schalten, das Spielen mit Gängen und Drehzahl und auch, dass man halt mit der Kupplung sozusagen im wahrsten Sinne in den Fingerspitzen die Kontrolle hat, wie man den Kraftschluss halt regelt. Deswegen, ich selber bräuchte das jetzt nicht, aber ich kann absolut nachvollziehen, dass das bei anderen Leuten sicherlich anders ist. Und wie gesagt, also gerade unter Komfort- und Touring-Aspekten absolut nachvollziehbares System. Und auch unter sportlichen Aspekten kann ich mir vorstellen, dass das, das wird ja dann auch, wenn sich das durchsetzt, immer feiner sein von der Abstimmung und so weiter. Und irgendwann wird es vielleicht auch so sein, dass man dann so sagt, ja gut, ist halt besser, als ein Mensch jemals das hinkriegen könnte. Ja. Ne? Schneller, effizienter, wie auch immer.
Ja, mir fällt da tatsächlich noch die Geschichte ein vom Ralf Schneider.
Ja.
Da ist er mal die erste BMW, die R32 gefahren.
Die allererste.
Und die allererste, genau. Mhm. Aber das gilt wahrscheinlich auch noch für später. Hat er auch beschrieben, so in einem ewig langen Absatz, den Gangwechsel so mit Zwischenschalten, mit du hast einen Hebel für die Luftmenge, fürs Gemisch, für die Gemischzufuhr.
Da brauchst du eigentlich einen eigenen Führerschein für.
Ja, man, Pilotenschein. Man kann sich's nicht vorstellen. Also irgendwie schon und irgendwie auch gar nicht, wie das funktionieren soll, während man da drauf sitzt und rollt. Also ja, und insofern jemand, der so ein Motorrad fährt, der lacht über uns alle. Also,
ja, natürlich. Die Frage ist aber natürlich, wie viele Leute fahren so ein Motorrad?
Ja, natürlich, aber es
Das ist halt Technologie, ne? Und die ist halt immer im Wandel und also.
Ja, wie gesagt, mir geht es da ganz genauso. Nicht nur aus Preis- und Gewichtsgründen so. Ich finde einen Quickshifter sensationell und mehr bräuchte ich nicht, aber ich brauche jetzt auch keinen Quickshifter, aber ich finde das schon einen unglaublichen Komfortgewinn. Aber wer weiß, ja? Vielleicht fahre ich nächstes Jahr mal irgendeine Ride-Tour mit DCT oder mit,
ja, also
mit
dem gesagt, Asa. Ja, also wenn man touringmäßig viel unterwegs ist, wie du ja auch, privat und beruflich, dann ist das schon
vielleicht eines Besseren belehrt.
Ja, wer weiß. Und wie gesagt, diese DCT-Geschichte, also das möchte ich jetzt auch nochmal ganz deutlich sagen, bevor wieder alle sagen, dass wir von BMW gekauft sind und das wieder alles so abfeiern. Wie immer, das ist einfach vom Schaltkomfort, von den Gangwechseln und so weiter, das ist unerreicht. Also das gibt es kein zweites Mal im Motorradbereich. Ne? Und damit halt einfach so entspannt eine lange Strecke machen, ohne sich um die Gangwahl zu kümmern und auch ohne sie überhaupt quasi zu merken, das hat schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und da kann man, also da spürt man schon, warum da so viel Aufwand hintersteckt. Ne? Das, wie gesagt, es kommt wie so vieles im Leben und im Motorrad speziell dann auch wieder einfach darauf an, was man halt für Nutzungsprofil hat. Ne? Und dann gibt es halt mal mehr passende Optionen und mal weniger passende Optionen. Das muss dann jeder selber entscheiden. Ja. Aber, ja.
Das ist doch ein schönes Fazit.
Schön abgerundet.
Ja. Nee, danke René für die, also jetzt haben wir doch einen schönen Rundumblick, glaube ich, nochmal bekommen über das Thema.
Keine Ursache, gerne.
Und wenn ihr das nochmal nachlesen wollt da draußen, dann findet ihr das in Ausgabe 22, oder?
Ja, ich meine, das ist jetzt die 22.
Genau. Motorrad 22, 2024.
Den Vergleichstest. In hoffentlich schöneren, zusammenhängenderen Worten.
Genau. Und da schließt sich natürlich die Frage an unser Publikum. Wie steht ihr zu DCT und Co.? Ja, sagt ihr vielleicht auch, das ist doch eine ganz schöne Sache, oder habt ihr dann doch lieber die völlige Kontrolle wie bei der BMW R32?
Ja, viel zu viel Kontrolle, fast wahrscheinlich.
Finger Mikado war da noch so ein Zitat.
Ja.
Schön. Genau. Lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail an podcast@motorradonline.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Bis dann. Ciao.